Liebe Brüder und Schwestern, wir betrachten nun gemeinsam den zweiten Teil in unserer Auslegung des zweiten Timotheusbriefes, Teil 2, unter dem Thema Ich weiß, an wen ich glaube. Und wir lesen gemeinsam aus dem Wort Gottes 2. Timotheus 1 ab Vers 9 bis 18. 2. Timotheus 1, 9 bis 18. Er, nämlich der Herr, hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das weißt du, dass sich von mir abgewandt haben alle, die in der Provinz Asien sind, unter ihnen Phygelus und Hermogenes. Der Herr gebe Barmherzigkeit im Hause des Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt oder auch getröstet und hat sich meiner Ketten nicht geschämt. Sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit finde bei dem Herrn an jenem Tage. Und welche Dienste er in Ephesus geleistet hat, weißt du am besten. Wollen uns noch einmal kurz erheben zum Gebet. Lieber Herr Jesus, so danken wir dir, dass wir wissen dürfen, an wen wir glauben, nämlich an dich, an dein vollbrachtes Heilswerk auf Golgatha, an dich, den auferstandenen und wiederkommenden Herrn. Lass uns in dieser Gewissheit fest sein und fest bleiben bis an unser Ende, damit wir vom Glauben zum Schauen gelangen dürfen, an dem Tag, den du für uns bestimmt hast. Amen. Amen. Wir haben gerade gesungen das Lied Ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, was fest besteht. Wenn alles hier im Staube wie Sand und Staub verweht, ich weiß, was ewig bleibet, wo alles wankt und fällt, wo Wahn die Weisen treiben und Trug die Klugen prellt. Ein Lied von Ernst Moritz Arndt. Er lebte im 18. und 19. Jahrhundert und ist gewissermaßen ein Siegeslied der Gewissheit des Glaubens. Es fängt an, noch etwas geheimnisvoll, ich weiß, woran ich glaube. Es wird noch nicht deutlich, dass eine Person ist, aber wenn wir weiterlesen, dann erkennen wir, dann wird es entschlüsselt. In Vers 2 ist dann die Strophe, ich weiß, was ewig dauert, ich weiß, was nimmer lässt, auf ewigem Grund gemauert steht diese Schutzwehr fest. Und jetzt kommt die erste Antwort, es sind des Heilands Worte, die Worte fest und klar, an diesem Felsen horte, halt ich unwandelbar. Das Wort Gottes. Und in Vers 3 kommt dann der Herr selber als das lebendige Wort. Auch kenne ich wohl den Meister, der mir die Feste baut. Er heißt der Fürst der Geister, auf den der Himmel schaut, vor dem die Seraphinen anbetend niederknien, um den die Engel dienen. Ich weiß und kenne ihn. Soweit aus diesem Lied. Es hat noch weitere drei Strophen. Und er kann es immer wieder mit Freude singen. Ein Lied mit großer Heilsgewissheit. Und interessant ist ja auch, was wir hier lesen, in 2. Timotheus 1, in Vers 12. Ich weiß, an wen ich glaube. Es wird immer mal wieder behauptet, Glaube sei nicht Wissen, sei das Gegenteil. Vor allem seit Immanuel Kant und seiner sogenannten Aufklärungsphilosophie hat man einen Riss hineingetragen zwischen Glauben auf der anderen Seite und Wissen auf der anderen Seite. Glauben heißt nicht Wissen, Wer weiß, der muss nicht mehr glauben, der hat ja schon geradezu naturwissenschaftliche Erkenntnis, Faktenkenntnis. Aber Glaube, das ist so nicht genau wissen, vermuten, etwas vielleicht nur fühlen oder ahnen. Wenn wir die Bibel lesen, ist das ganz anders. Da haben wir einen Glauben, der mit Erkennen zusammenhängt. Die Worte Glauben und Erkennen, Pisteo und Gignosko im Griechischen, sind gerade zum Beispiel im Johannesevangelium immer wieder untrennbar miteinander verbunden. Wir haben geglaubt und erkannt. Oder wir haben erkannt und geglaubt. Das wird wechselseitig verwendet. Gerade im Johannesevangelium spricht unser Herr Jesus immer wieder diese Worte in untrennbarer Verbindung. Und auch so der Apostel Paulus hier. Ich weiß, an wen ich glaube. Und ich bin gewiss, jetzt dann weiter. Und unser christlicher Glaube ist ja kein blinder Glaube, sondern er beruht einerseits auf der Offenbarung Gottes und dann auch auf der Vernunft, die von Gottes Geist erleuchtet ist, dass wir die Geheimnisse Gottes erkennen können in der Schöpfung, in der Geschichte, in der Heilsgeschichte, in der Weltgeschichte und Heilsgeschichte, in der Geschichte Israels, in den tausenden Versen mit erfüllten Prophezeiungen, ein untrüglicher Gottesbeweis und Bibelbeweis und vor allem eben in unserem Herrn Jesus Christus und schließlich auch in unserem eigenen Leben, in allem, was wir mit dem Herrn erleben dürfen. Und so beruht unser Glaube nicht aus schwankenden Schilfrohren, sondern steht auf festem Fundament der Offenbarung Gottes in all diesen Bereichen. Ich weiß, an wen ich glaube. Natürlich ist jeder Glaube nicht nur ein Erkennen, sondern eben auch ein Vertrauen. Es gibt ja die Erkenntnis und es gibt dann auch das Vertrauen. Wenn ich nur irgendwelche Heilstatsachen erkenne, dann ist das nicht ausreichend, sondern es ist entscheidend, dass ich eine Herzensbeziehung zum Heiland habe, dass mein Herz ganz mit Jesus verbunden ist. Und dann können wir fröhlich singen, nicht nur ich weiß, woran ich glaube, wie dieses Lied anfing, sondern ich weiß, an wen ich glaube. Das ist diese Herzensbeziehung, die persönliche Verbundenheit mit Jesus. Nun wollen wir noch einmal Vers für Vers das Wort Gottes betrachten. In Vers 9 lesen wir, er hat uns selig gemacht oder auch gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Ja, immer noch erschallt der Ruf auch in unserer Zeit. Und Otto Rieker, Begründer des Werkes in Adelshofen, das früher einen guten Stand hatte, er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Mission oder Tod. Dieser Heilsruf, er erklingt nach draußen und soll auch die Herzen heute erreichen. Wenn nicht Mission geschieht, dann ist Tod. Und auch wir sind berufen, den Ruf Gottes weiterzugeben. Der Apostel Paulus selber wurde berufen mit einem heiligen Ruf auf sehr dramatische Weise vor den Stadtmauern von Damaskus, als er vom Verfolger der Gemeinde, vom Saulus, zum Paulus wurde, zum Heidenmissionar, kann man sagen. Ein heiliger Ruf. Kein unheiliger Ruf. Leider wird heute auch unheilig eingeladen. Mit weltlichen Methoden versucht man Menschen zum heiligen Gott hineinzuladen. Das kann nicht gut gehen. Das sind dann halbherzige Bekehrungen und die Leute bleiben letztendlich in der Welt. Ich betone es immer wieder, wer die Welt in die Gemeinde holt, auch bei Evangelisation, der macht die Gemeinde zur Welt. Und dann ist der Schaden nachher größer als zuvor. Es muss ein heiliger Ruf sein, kein unheiliger Ruf. Und der Apostel wurde berufen, und ich denke auch viele von uns bereits, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Nicht unsere Leistungen, nicht unsere Verdienste bringen uns in das Himmelreich, sondern allein die Gnade. Und das ist das Geheimnis. Es kann niemand zu mir kommen, ich ziehe ihn denn. Ja, wenn der Herr nicht zieht, wenn der Herr nicht einlädt, könnte keiner in den Himmel kommen. Von wem möchte denn Gott, dass sie errettet werden? Von wie vielen Menschen? Gott möchte, dass ein Teil errettet wird?
Alle.
Gott will, dass alle errettet werden, heißt in Timotheusbriefen. Werden dann auch alle errettet? Das ist ja dann die nächste Konsequenz in manchen Lehrsystemen, dass sie sagen, wenn das Gott will, dann tu das auch, er ist ja Liebe. Nein, es heißt, Gott hat in Christus die Welt versöhnt mit sich selber. Das Versöhnungsangebot ist geschaffen am Kreuz auf Golgatha. Aber dann kommt der Ruf, der heilige Ruf. Darum bitte ich euch an Christi statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Und wer das ablehnt, bleibt in der Verlorenheit. Es ist kein Automatismus. Keines, was einfach sich so von selber entwickelt, sondern es ist auch die Verantwortlichkeit des Menschen herausgefordert. Und das bleibt ein unauflösliches Geheimnis. Es wurden ja große Lehrdiskussionen, bis heute werden sie geführt. Wie ist es mit Erwählung und Bekehrung? Wenn Gott erwählt, kann sich und muss sich dann der Mensch überhaupt noch bekehren? Ist das nicht eine unwiderstehliche Gnade, wie es extreme Calvinisten etwa verbreiten? Keiner kann dieser Gnade widerstehen. Und die nicht erwählt sind, die haben auch keinerlei Chance, zu Gott zu kommen. Letztendlich eine sehr grausame Lehre. Man sagt, es gibt ja Menschen, die sind erwählt, die können gar nicht widerstehen der Gnade. Und die andere Teil, die sind einfach verloren, die können sich überhaupt nicht bekehren. Sowas könnte ich, liebe Geschwister, nicht predigen. Sondern Gott will ja, dass alle gerettet werden. Und er gibt den Menschen eine Chance. Er gibt ihnen eine Möglichkeit, das Evangelium zu hören, auf diese oder jene Weise. Und sei es auch durch seine Offenbarung in der Schöpfung bei den Heiden, die noch nie von Jesus gehört haben. Aber wenn sie sich Götzen machen, wenn sie den lebendigen Gott ablehnen, dann gehen sie verloren. Und wer von Jesus gehört hat, ist herausgefordert, ihn als den einzigen Weg zum Vater anzunehmen. Er wird keine Entschuldigung haben, dieser Mensch, wenn er das Heilsangebot von sich weggewiesen hat. Und so wollen wir dieses Geheimnis einfach stehen lassen, als kleine Menschen. Es gibt eine Erwählung Gottes, das bestreite ich nicht. Aber wir können nicht Gott, ich sage es mal etwas salopp, in die Karten schauend, sondern er ist souverän, natürlich, und da stimme ich auch den kalvinistischen Geschwistern zu in diesem Punkt, Gott ist souverän. Und gleichzeitig aber gibt es viele Stellen, die sagen, bekehre dich, kehre um, tue Buße. Und das ist unsere Verantwortung als Prediger, das den Menschen immer wieder zu sagen. Ja, Gott will dich retten, aber du musst es auch annehmen. Und wenn der Mensch das annimmt, liebe Geschwister, dann tut er nichts, aber auch nichts zum Heilswerk hinzu. Er nimmt einfach das vollkommen geschenkte Heilswerk an. 100% vollbracht auf Golgatha. Und wir dürfen es in Dankbarkeit annehmen. Und leider gibt es auch manche, die es ablehnen. Aber Gott wird niemand in die Hölle schicken, einfach aus Willkür, sondern der Mensch selber ist verantwortlich. Es wäre sonst ein unvorstellbar falsches Gottesverständnis, wenn man sagen würde, Gott ist schuld, dass der Mensch in der Hölle ist. Das würde mit Gottes Liebe, Heiligkeit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit nicht zusammenpassen. Könnt ihr das so nachvollziehen? Weil das ist eine sehr schwierige Frage, auch die Frage nach dem freien und unfreien Willen und alles dies hängt ja damit zusammen. Aber ich rede jetzt weniger vom freien Willen, sondern einfach von der Verantwortlichkeit des Menschen. Dass der Mensch eine Verantwortung hat, Ja oder Nein zu sagen. Gleichzeitig zieht der Herr. Ja, und wir können dieses Geheimnis nicht auflösen. Es kann niemand zu mir kommen, wenn ich ihn nicht ziehe. Aber gleichzeitig, wenn du diesen Ruf hörst, dann verschließe dein Herz nicht. Lassen wir es einfach so stehen. So wie aber einer Tür vorne steht, komm zu Jesus, dann wirst du gerettet. Und wenn man durch die Tür gegangen ist, liest man, erwählt vor Grundlegung der Welt. Das ist Gottes Allmacht und Allwissenheit. Vielleicht ein Beispiel hierzu, wo wir uns das deutlich machen können. Wenn wir einfach mal schauen, die Auferweckung des Lazarus. Wir lesen es jetzt nicht, das steht in Johannesevangelium Kapitel 11. Da hätte Jesus ja einfach kommen können und sagen, stehe auf. Und es geschieht aber einiges andere, wo auch die Menschen zu einer Aktivität aufgerufen sind. Und zwar fragt der Herr Jesus zunächst einmal die Schwestern des Lazarus, wo habt ihr ihn hingelegt? Als Gottes Sohn wusste er es ja. Trotzdem fragt er sie und sie mussten antworten. Also der Mensch ist aufgerufen, hier zu antworten, eine Antwort zu geben. Und dann hätte der Herr Jesus ja auch sagen können, Stein, geh hinweg, aber er sagt den Menschen, wälzt den Stein weg. Also sie sollten den Stein wegwälzen. Auch ihre Verantwortung war hier gefragt. Und dann, die Grabtücher, nehmt ihm die Grabtücher ab, sagte er dann. Hätte Jesus auch selber tun können. Aber auch das sollten die Menschen, die dabei standen, tun. Das heißt jetzt nicht, dass zum Heilswerk irgendwas hinzugefügt wurde, aber es zeigt die Verantwortung des Menschen, auch selber auf den Ruf zu antworten und zu handeln. So wie wir gestern schon gehört haben, bete und arbeite, ora et labora. Wobei unsere Arbeit uns nicht in den Himmel bringt, aber es ist die Frucht des Geistes, die in Galater 5, 22 beschrieben wird. Liebe, Freude, Friede, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ich habe es auswendig wiedergegeben, nicht vollständig, aber ihr wisst, das ist die Frucht des Geistes und so dürfen wir auch im Glauben wandeln. Also soweit zu Vers 9, der Ratschluss, die Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, erwählt vor Grundlegung der Welt. Lassen wir dieses Geheimnis einfach stehen und freuen wir uns, wenn wir zum Glauben hindurchgedrungen sind durch Gottes Gnade und durch unser Ja-Wort, was wir ihm dann auch in der Verantwortung, in die er uns gestellt hat, gegeben haben. In Vers 10 lesen wir weiter. Jetzt aber ist diese Gnade offenbart durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus. Das heißt also Messias Jesus, Messias Retter, wenn man es übersetzt. Der rettende Heilskönig ist gekommen, Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, durch die frohe Botschaft. Dem Tode die Macht genommen, schon als er am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, da war ja der Sieg über Sünde, Tod und Teufel und die Auferstehung hat es dann beglaubigt, hat ihn als Sieger erwiesen über alle Mächte der Finsternis und Vergänglichkeit und des Todes. Leben, ewiges Leben, unvergängliches Wesen. Wir werden einen Herrlichkeitsleib bekommen, er ist ausführlich in 1. Korinther 15 beschrieben, der nicht stirbt, wo kein Schmerz mehr ist. All die Nöte, die wir hier haben, gesundheitlich, gerade wenn wir älter werden, das wird dann alles weg sein. Und ich freue mich da schon darauf. Werde ich keine verstopfte Nase mehr haben beim Predigen oder nicht husten müssen dauernd oder ähnliche Dinge. Oder es wird kein Krebs mehr unseren Leib zerfressen. Ja, wie wunderbar, wenn wir uns darauf wirklich von Herzen freuen. Ein unvergängliches Wesen. Und für dieses Evangelium ist der Apostel Paulus eingesetzt. In dreifacher Weise. Vers 11. Das Evangelium, für das ich eingesetzt bin, als Prediger, Apostel und Lehrer. Prediger steht im Griechischen Kerygs. Das ist der Herold, der die Botschaft verkündigt. Früher wurde das von den Kaisern und Königen ausgerufen, wenn eine Freilassung von Gefangenen zum Beispiel war. Ja, und auch hier die Befreiungsbotschaft, befreit von Sünde, Tod und Teufel, der Prediger, der Herold des Evangeliums. Und er ist eingesetzt als Apostel, vor allem auch für die Heidennationen, speziell der Apostel Paulus. Aposteldienst war aber beschränkt auf Augenzeugenschaft des gekreuzigten und auferstandenen Herrn im ersten Jahrhundert und als Lehrer. Wenn also Menschen zum Glauben gekommen sind, erweckt wurden durch die Predigt, durch die Heroldung des Evangeliums, dann mussten sie und müssen sie auch fest gegründet werden in der heilsamen Lehre. Die heilsame Lehre. Es gibt leider auch eine zerstörerische Lehre, nämlich alle Formen von Irrlehre, die es wie Sand am Meer auch gibt. Und deshalb ist es gut, wenn wir eine unverfälschte Bibel haben, wo wir das Wort Gottes noch in, sage ich mal, klarer Weise lesen können. Der Teufel versucht ja auch immer mehr verfälschte Bibeln auf den Markt zu bringen, seien wir da sehr wachsam. Ja, lesen wir Bibeln, die möglichst nahe am griechischen, hebräischen und aramäischen Grundtext sind, wo wir wirklich das Wort Gottes noch lesen können. Berufung und Auftrag gehen Hand in Hand. Gott hat den Apostel eingesetzt zu diesem Dienst und er hat sicherlich auch für dich, liebe Seele, einen Dienst bereit in der Gemeinde. Es gibt so vielfältige Dienstgaben. Wir haben da 1. Korinther 12 bis 14 lesen, erkennen wir hier manches davon. Auch eben auch Prediger, Lehrer, Evangelist, diakonische Dienste, auch musikalische Gaben, vieles weitere. Es ist schön, wenn in einer Gemeinde jeder und jede ihre Gaben einbringen können in dem Bereich, den Gott dafür bestimmt hat. Es soll auch nicht in ein fremdes Amt greifen, aber soll alles in der Ordnung zugehen. Vers 12 nun, das ist gewissermaßen das Thema, was wir uns heute gegeben haben. Aus diesem Grund, nämlich weil er eingesetzt ist zu diesem Dienst, vom Herrn berufen, erwählt vor Grundlegung der Welt und jetzt eingesetzt. Aus diesem Grund, so schreibt der Apostel, leide ich dies alles. Er weiß, er ist berufen vom Herrn, er ist geliebt vom Herrn, er ist gestärkt vom Herrn und das gibt ihm Kraft, im Leiden durchzuhalten. Und auch Kraft, sich nicht zu schämen. Aber ich schäme mich dessen nicht. Denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Wenn wir Heilsgewissheit haben, dann werden wir auch fest sein im Herrn. Heilsgewissheit unterscheide ich immer mal wieder von falscher Heilssicherheit, wenn gesagt wird, einmal gerettet, nicht mehr verloren. Diese Lehre ist auch sehr verbreitet in manchen Kreisen. Es gibt aber leider viele Beispiele in der Heiligen Schrift, wo Menschen wieder abgefallen sind vom schmalen Weg. Wir werden gleich anschließend zwei Beispiele hören in Vers 15, wo der Apostel sagt, das weißt du, dass sich von mir abgewandt haben, alle, die in der Provinz Asien sind. Die sind jetzt vielleicht nicht alle vom Glauben abgefallen und doch haben sie den Apostel im Stich gelassen. Das zeigt aber schon etwas andeutungsweiser Form, dass Menschen heute vielleicht einen festen Stand haben, bereit sind, bis in den Tod mitzugehen. Das hat auch Petrus gesagt, ja, Herr, wenn dir was geschieht oder so, ich gehe mit und nachher hat er ihn verleugnet. So schnell kann das nämlich geschehen. Und wer steht, der sehe zu, dass er nicht falle, warnt uns das Wort Gottes. Also von dieser falschen Heilssicherheitslehre halte ich nichts vom Wort Gottes her. Aber es gibt eine Heilsgewissheit, die nicht aus uns kommt, sondern allein durch die Gnade des Herrn. Er hat auch den Petrus wieder eingesetzt zum Dienst, nachdem der Herr ihn dreimal gefragt hat, Petrus, hast du mich lieb? In verschiedener Formulierung auch und Steigerung. Und der Petrus antwortet dann auch dreimal positiv darauf, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagt der Herr, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Heilsgewissheit, ja, und dazu möchte ich auch eine Begebenheit erzählen. Und zwar, während des Krimkrieges hatten die Russen ein großes Lazarett in Bakschi-Serai, einem kleinen Ort nördlich von Sevastopol. Und dort wurden die Kranken und Verwundeten verpflegt. Dort waren russische Schwestern, also so orthodoxe geprägte, aber auch protestantische, evangelische Schwestern, Diakonissen tätig im Krimkrieg. Und eines Tages hat eine dieser evangelischen Schwestern unter den neuen Opfern, Soldaten, einen schwer Verwundeten bemerkt, dessen Gesicht dadurch auffiel, dass es einen besonders leidenden Ausdruck zeigte. Sie versuchte vergeblich, Worte aus ihm herauszubringen, aber der Verwundete lag starr und unbeweglich auf seinem Bett. Nach einigen Tagen, wo so ein bisschen Vertrauen gewachsen war, erbrach er plötzlich sein Schweigen. Und er bat die Schwestern schüchtern, ihm doch auf die Frage zu antworten, die ihn quält, und sagte, kann ein Mensch ganz gewiss werden, ob Gott ihm alle Sünden vergeben hat? Und die Schwester ist zunächst erschrocken. Sie hatte sich mit dieser Frage noch gar nicht so intensiv beschäftigt. Aber sie tat dann das einzig Richtige, sie zog sich zurück in ihr Zimmer, nahm die Bibel und suchte nach der Antwort. Kann ein Mensch ganz gewiss werden, ob Gott ihm alle seine Sünden vergeben hat? Und dann fand sie relativ schnell etwa folgende Bibelverse. 1. Johannes 2, Vers 12. Ich schreibe euch, denn die Sünden sind euch vergeben durch seinen Namen. Oder 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend oder Ungerechtigkeit. Oder Epheser 1, Vers 7. An Jesus Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und schließlich auch Epheser 2, Vers 8. Aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Und dann sagte sie sich, es ist doch sonderbar, dass ich das noch nie bemerkt hatte, diese klaren Aussagen. Und dann fielen ja auch Beispiele aus der Schrift ein, wo der Herr Jesus dem Gichtbrüchigen sagt, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Oder die Sünderin, die zu den Füßen Jesu weint, auch da, deine Sünden sind dir vergeben, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin mit Frieden. Und schließlich der Schächer am Kreuz, zu dem der Herr Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und dann ging sie ganz glücklich über diese Entdeckung hin und konnte dem Schwerverwundeten, der schon dem Tod geweiht war, zusprechen, wenn du an Jesus glaubst, wenn er dein Erlöser und Herr ist, dann und du ihm deine Sünden bekennst von Herzen, dann sind dir die Sünden vergeben. Bist du ein Kind Gottes und darfst in das Paradies gehen, so wie dieser Schächer. Und als sie das sprach, verklärten sich die Gesichtszüge des Kranken. Er hatte jetzt die Antwort auf die Gebete und auf die bängste Frage seines Herzens gefunden. Und auch die Diakonisse selber hatte Heilsgewissheit gefunden. Zwei Seelen waren zum Licht durchgedrungen, mitten im Krieg, diesen Kriegswirren. Ich weiß, an wen ich glaube. Ich bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag, bis an den jüngsten Tag, der dann in die Ewigkeit mündet. Dazu ist es aber wichtig, was wir in Vers 13 lesen, halte dich oder halte fest am Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und der Liebe zu Christus Jesus. Lass also nicht zu, dass Verführung in dein Herz dringt, dass du schwach wirst im Glauben, dass falsche Lehre dich abbringt vom schmalen Weg. Heilsame Lehre. Und das können wir nur erkennen, wenn wir in der Bibel zu Hause sind. Wir müssen nicht alle Irrlehren kennen, die es in unserer Zeit gibt. Und die sind wie eine Legion, stürmen die auf uns ein. Ja. Wie ich schon oft gesagt habe, ich kriege fast jede Post von irgendwelchen anderen Sektierern, seit Jahrzehnten schon, die mich abziehen wollen vom schmalen Weg. Und manche Brüder, die ich auch kenne, sind tatsächlich schwanken geworden, wurden abgezogen und verkünden jetzt auch seltsame Irrlehren. Viele, die früher Brüder waren, sind jetzt nicht mehr Brüder, weil sie sich haben verführen lassen und jetzt nicht unbedingt die Welt lieb gewonnen haben, das auch zum Teil, aber in Lehren hineingekommen sind, wo zum Beispiel die Gottheit Jesu geleugnet wird und manche anderen Dinge. Eine große Not. Aber umso wichtiger, dass wir wirklich das Positive kennen, die Heilige Schrift, und dadurch bewahrt werden vor der Verführung. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast. Der Apostel Paulus hat sie von Jesus Christus empfangen, hat sie weitergegeben an seinen geistlichen Sohn Timotheus. Und zwar im Glauben und in der Liebe in Christus. Glaube und Liebe gehören zusammen. Ohne Liebe ist alles nichts. Selbst wenn der Glaube Berge versetzen könnte, wenn es also aber nicht in der Liebe zum Herrn und zu den Menschen ist, ist es nichts nütze. Der Glaube muss also immer auch aus der Herzensbeziehung zu Jesus erwachsen und sich dann auch in der Liebe weiter fortpflanzen. Vers 14. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Nicht wir selber haben die Kraft, das zu bewahren, das Wort Gottes in uns, aber der Heilige Geist. Und das geschieht durch die geistliche Wiedergeburt. In Johannes 3 sagt der Herr Jesus, wenn jemand nicht geboren ist von oben, nicht geboren durch Wasser und Geist, wird er nicht in das Himmelreich kommen. Bekehrung ist das eine, das heißt der Abkehr von dem, was in der Welt Sünde ist. Wegkehren von der Sünde. Aber wenn das nur die Bekehrung ist ohne Wiedergeburt, bleibt man auf halbem Wege stehen. Der Mensch ist ja dann ein Vakuum, ein Leerraum geworden in ihm. Und erst wenn Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist in unserem Herz Wohnung genommen hat, haben wir auch die geistliche Wiedergeburt erlebt. Und deshalb ist es wichtig, dass Bekehrung und Wiedergeburt untrennbar zusammen erfolgen, dass der Mensch sich abkehrt von der sündigen Welt, nicht aus der Welt jetzt rausgeht, es gibt ja Welt als geschaffene Welt, aber auch das, was Sünde ist in der Welt, wird in der Bibel auch mit dem Begriff Welt beschrieben, kann also zwei Bedeutungen haben, also von dem Sündigen in der Welt sich abkehren, den Herrn um Reinigung bitten, um Bewahrung, um Kraft, und wenn man gefallen ist, dass der Herr einem hilft, wieder aufzustehen und geistlich voranzugehen in der Heiligung. Und die Wiedergeburt, das geschieht eben nur durch die Wiedergeburt, indem der Geist Gottes in uns die Kraft schenkt unser Herz reinigt, uns erneuert von Tag zu Tag. Dass unser altes Wesen, unsere Unzufriedenheit, unsere Ironie, unsere Ärgerlichkeit, dass das der Herr alles wegnimmt. Jede Art von Sünde und Unreinheit. Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wohnt der Heilige Geist auch schon in deinem Herzen? Ganz entscheidende Frage. Nur dann bist du ein Kind Gottes. Und nun, die letzten Verse kann ich etwas kürzer betrachten. Da geht es um Dinge, die sich damals ereignet haben, im ersten Jahrhundert. Und doch steht es exemplarisch für zwei Arten von Menschen. Die einen, die, auch wenn die Lage schwierig wird, die Treue halten, dem Apostel, aber eben dadurch auch Jesus Christus selber die Treue halten. Und die anderen, die schwach und schwankend werden, keinen Druck um Jesu Willen aushalten möchten oder können oder wie auch immer, wie ich sagen soll jetzt. Und so sehen wir also diese zwei Gruppen. In Vers 15 die eine Gruppe. Das weißt du, dass sich von mir abgewandt haben alle, die in der Provinz Asien sind. Unter ihnen Phygelus und Hermogenes. Das waren vielleicht führende Leute darunter, deshalb werden sie namentlich erwähnt. Und der Timotheus muss eben wissen, dass diese momentan nicht mehr zum Apostel stehen. Und vielleicht sollte er sie auch ganz gezielt ermahnen, dass sie wieder umkehren und auch die Verfolgung nicht scheuen, dass sie nicht schwankend werden im Glauben, auch wenn der Druck zunimmt. Und auf der anderen Seite das leuchtende Beispiel des Onesiphorus. Es ist umstritten, ob er zu dieser Zeit schon im Märtyrertod gestorben war oder noch lebte. Man kann es aus diesen Versen nicht ganz genau entnehmen. Wenn heißt, von dem Haus des Onesiphorus muss nicht heißen, dass er schon gestorben war, wie manche Ausleger meinen. Aber es ist auch nicht auszuschließen. Jedenfalls hat er keine Verfolgung gescheut. Er hat dem Apostel beigestanden, hat ihn sogar in der Gefangenschaft in Rom gesucht, was natürlich ihn verdächtig machte, gerade in dieser schwierigen Verfolgungszeit bei Nero. Und so hat der Apostel hier ganz warmherzige Worte bereit für dieses Haus des Onesiphorus. Wenn wir dann lesen in Vers 16 folgende: Der Herr gebe Barmherzigkeit dem Hause des Onesiphorus, also auch seinen Lieben, die mit ihm verbunden sind. Denn er hat mich oft erquickt, getröstet, steht auch wörtlich im Griechischen, und hat sich meiner Ketten nicht geschämt. Es ist wichtig, auch wenn wir einsam sind, im Glaubenskampf oftmals, auch in unseren Orten, dass wir Gemeinschaft haben. Ich habe gestern schon auf den Segen der Gemeinschaft hingewiesen. Ich hoffe, dass keiner von uns ganz allein auf verlorenem Posten steht in seinem Ort. Natürlich, wir haben Jesus, sind mit Jesus verbunden, aber doch ist es auch schön, wenn wir mit anderen Christen gemeinsam den Herrn anbeten dürfen, wenn wir gemeinsam ihm dienen können. Das tröstet und erbaut uns auch, gerade in der Endzeit. Und so hat auch der Apostel Paulus sich nach Gemeinschaft gesehnt. Wir lesen ja später noch, dass Lukas, der Arzt, bei ihm ist, ja, durfte bei ihm bleiben. Und nur ganz wenige andere haben sich eben abgewandt. Aber Onesiphorus, er hat sich seiner Ketten nicht geschämt, auch er war bei ihm. Vers 17, als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich in diesem kalten, unfreundlichen Gefängnis. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit finde bei dem Herrn an jenem Tage. Und welche Dienste er in Ephesus geleistet hat, weißt du am besten. Wie ist es denn bei uns, wenn jemand krank ist, wenn jemand vielleicht sogar gefangen ist, auch um des Glaubens willen, gibt es auch in Deutschland, Beispiel wenn manche Eltern ihre Kinder nicht bei gewissen Schulveranstaltungen teilnehmen lassen, sind schon manche ins Gefängnis gewandert, auch in Deutschland. Wenn sie aus Glaubensgründen gesagt haben, unsere Kinder gehen nicht mit zu einem Theaterstück, die kleine Hexe und Ähnlichem, wurden manche schon eingesperrt. Es ist eine traurige Situation. Besuchen wir dann auch solche Geschwister, trösten wir sie, unterschreiben wir vielleicht auch Petitionen für sie. Ja, das ist auch ein wichtiger Dienst. Eine Möglichkeit zu protestieren und gewisse öffentliche Wirkung auch zu haben, dass es nicht einfach totgeschwiegen werden kann. Möge der Herr auch uns dazu Gnade schenken. Ich weiß, an wen ich glaube. Das war das Thema heute Morgen. Und ich wünsche jedem von uns, dass wir auch wissen, wir glauben nicht an irgendwelche Gottheiten, sondern an den einzigen wirklichen Gott und an seinen Sohn Jesus Christus. Und wir bitten den Herrn um Kraft, dass wir ihm dienen können, solange wir auf dieser Welt leben dürfen. Der Herr möge uns dazu Kraft schenken, alle Zeit. Amen. Ich möchte bitten, dass wir uns nochmal erheben zum Gebet. Ja, wir haben vorhin gesungen, lieber Heiland, ich weiß, an wen ich glaube. Und wenn jemand noch diese Gewissheit fehlt, möchte ich dich bitten, dass du auch dieser Seele gnädig bist und den rettenden Glauben schenkst, auch heute. Segne alle Gemeinschaft, auch hier. Wir danken dir, dass wir einander haben dürfen, dass wir nicht einsam auf weiter Flur stehen müssen. Und wenn jemand noch eine Gemeinde sucht, noch keine Gemeinde gefunden hat, öffne auch da Türen, Herr, dass auch da Gemeinschaft entstehen darf und dass wir dich gemeinsam verherrlichen dürfen, jetzt auf dieser Erde und dann einmal in deinem Reich in alle Ewigkeit. Amen.